Gut, ich möchte dir Danke sagen für all das, was du hineingibst, mit Finanzen, aber auch mit Mitarbeit. Gerade heute Morgen sind zwei Personen neu hineingeschaut in die Mitarbeit, wie sie ihre Gaben und Talenten einbringen können, weil wir sind eine Kirche, die baut auf deine Talente auf deine Mithilfe. Und das finde ich mega cool, dass wir zusammen Reich Gottes bauen, zusammen Kirche bauen. Wir wollen einsteigen in die Predigt und wir haben gerade von Kindern gehört, über Kinder, die Vision, die wir haben. Wir werden dann am Schluss werden wir noch Back to School feiern. Morgen geht die Schule wieder los hier. Der Kindergarten startet wieder, das Homeschooling startet wieder. Und wir wollen einfach dafür beten, dass wir einen Impact haben, dass die Kinder geschützt sind, dass sie Einfluss haben in der Schule, in der Gesellschaft. Und ich habe mir folgende Predigt heute überlegt, wenn wir davon sprechen, dass Kinder zurückgehen in die Schule, wieder in ihren Alltag, ihr gewohntes Umfeld, über was könnte ich sprechen? Und ich habe den Titel dieser Message gewählt, nämlich Nimm den Mund voll. Wenn du schreibst, kannst du oben drüber schreiben, nimm den Mund voll. Und wir wollen heute in den ersten Teil der Bibel reinschauen und mir kam dort ein Vers aufs Herz, den ich heute mit dir teilen möchte, einen Abschnitt und darüber austauschen, wie können wir denn gesellschaftsrelevant sein? Was brauchen denn unsere Kinder? Und wie können wir Einfluss nehmen? Und im Römer 15, 4 steht Folgendes, dort steht, dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Die Rede ist vom ersten Teil der Bibel, vom Alten Testament. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Ich weiß nicht, ob du gerade in einer Wartezeit bist, ob du gerade dich auf etwas sehnst, ob du auf etwas blangst und so in dieser Wartezeit bist, aber die Bibel spricht davon, im Römer, dass der erste Teil der Bibel nicht das Alte Testament ist und wir das ein wenig vernachlässigen können, das ist nicht so für uns, das ist für andere geschrieben, sondern nein, du und ich, wir können das lesen und können daraus lernen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Wir sind privilegiert, dass wir stets die Bibel dabei haben können. Und gerade an diesem Wochenende, wo wir Leitungsteamretrette hatten, hat jemand gesagt, hey, in anderen Ländern, da verschneiden sie die Bibel, damit jeder ein Stück hat und sie lesen können. Was machen wir? Wir schneiden alles daraus, was uns nicht mehr passt. Ein wenig eine andere Sicht, aber die Bibel ist geschrieben, damit wir lernen können. Und heute wollen wir die Geschichte von Gideon ein wenig anschauen. Und ich möchte dich kurz mit reinnehmen, wo stehen wir und zu welcher Zeit lebte dann Gideon und wo ist er drin in der Geschichte mit Gott. Und Gideon war ein Richter und Mose hat das Volk aus Ägypten herausgeführt, das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, bis vor die Türen des verheißenen Landes. Er kam selber nie hinein, ist dann gestorben und dann kam Josua, hat das Volk in das verheißene Land geführt, hat es verteilt und alles so gemacht, wie es Gott gefiel. Und dann kam eine Zeit, als Josua starb, wo es ein wenig chaotisch zu und her kam, es gab noch keinen König. Es war noch nicht so ein Führer. Und dann kam immer wieder kamen Abschnitte im Reich vom Volk Gottes, wo es Richter gab, die wieder ein wenig versuchten, das Volk Gottes wieder auf die Bahn zu bringen. Und du kannst das lesen. Und es ist ein tragisches Buch. Und so vieles lief schief. Und immer wieder standen Leute auf und sagten, hey, lass uns umkehren zu diesem Gott. Es war eine gottlose Zeit. Und immer wieder kam ein Richter und sagte, hey, lass uns umdrehen, lass uns wieder einbiegen, lass uns wieder unseren Gott anbeten, weil sie hatten auch viele andere Götter um sie herum. Und ich finde, das spricht so für unsere Zeit. Wir haben so viele Götter um uns herum. Und wir brauchen auch immer wieder die Korrektur, die sanfte Korrektur. Die Bibel spricht davon, was Gott liebt, das erzieht er. Ist das nicht was Wunderbares? Wenn du dein Kind liebst, erziehst du es. Würde dein Kind sagen, das ist gut? Nein, im Moment höchstwahrscheinlich nicht. Wenn du sagst, so geht's nicht, merci Mami, merci Papi, schau so flott, hä? Nein, aber rückwirkend sind wir doch alle an diesem Punkt, wo wir sagen, zum Glück hatten wir Eltern, die uns erzogen haben. Ich bin dankbar dafür. ich weiß nicht, ich wäre vielleicht mit 6 das erste Mal ins Auto gestiegen und hätte gesagt, das geht schon. Dann habe ich 5 Mal zugeschaut und meine Eltern sagten, das geht nicht. Oder? Und das ist doch etwas Schönes. Was du liebst, das erziehst du. Und das setzt du auch mal Grenzen. Und wir wollen hineinschauen in die Geschichte von Gideon. Ich möchte diesen Abschnitt lesen. Du kannst deine Bibel auch aufschlagen oder hier mitlesen. Richter 6, 11 bis 24. Da geht es um die Berufung Gideons, als Gideon berufen wird von Gott. Und wir lesen ab Vers 11. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die Geweiht-Eiche der Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiezer. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kälte, um ihn von den Midianiter in Sicherheit zu bringen. Es war eine Zeit, das Volk Israel musste sich verstecken in Höhlen und hat kurz mal Weizen angesät und dann versucht zu ernten, kamen die Midianiter. Alles weg. Und er war dort und hat versucht, das in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagen sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel von den Midianiter. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm, Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du der Herr es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Der Herr antwortet, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus. Er bereitete einen jungen Ziegenbock zu und backte ungesäuerte Brote aus einem Effa Mehl. Ich frage mich, wie schnell war dieser Dude? Ziegenbock, jetzt haben wir noch das Brot backen. Holz sammeln, denke ich. Wenn ich das lese, denke ich, Gott hat wirklich kein Zeitproblem. Und ich bin froh darüber, dass er kein Zeitproblem hat in meinem Leben. Er legte das Fleisch in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf. Dann brachte er die Speise hinaus unter die geweihte Eiche und bot sie dem Engel an. Der Engel Gottes sah zu ihm, leg das Fleisch und das ungesäuerte Brot auf diesen Felsen da und gieß die Brühe darüber. Gideon tat es. Der Engel des Herrn berührte Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte Feuer empor und verzehrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel des Herrn. Als Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf. Allmächtiger Herr, ich bin verloren, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir. Erwiderte der Herr, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Gideon baute dem Herrn an diesem Ort ein Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Der Altar steht bis heute in Ophra, der Stadt der Sippe Abiezer. Ich finde das eine beeindruckende Geschichte und es hat so viele Facetten drin, wo wir darüber sprechen könnten. Wo wir uns darüber austauschen könnten, wie wunderbar Gott Gideon begegnet ist. Aber ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt in meiner Predigt und das ist Erzähl. Erzähl. Wenn wir lesen Richter 6, 13, heißt es, ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählen? Sagen Sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Worüber sprechen wir? Worüber sprechen wir? Ich finde es beeindruckend, dass Gideon in einer gottlosen Gesellschaft gelebt hat, aber er von seinen Vorfahren gehört hat, was Gott getan hat. Wie oft erzählen wir unseren Kindern, was Gott tut in unserer Mitte? Wie oft? Gerade vor wenigen Tagen habe ich Amel das Wunder erzählt, was wir mit Melin erlebt haben bei der Geburt. Ein krasses Wunder, das Gott getan hat. Und ich habe es Amel erzählt, weil ich wusste, sie hat es ja noch nicht mitbekommen. Und ich habe es ihr erzählt. Wie oft erzählen wir unseren Kindern unsere Wunder? Und vielleicht hast du keine Kinder. Aber von was nimmst du den Mund voll? Von was sprichst du? Wir sind berufen, den Menschen zu erzählen, was Gott tut in unserer Mitte. Wie oft sprechen wir darüber? Wie oft erzählen wir einander? Was hat Gott getan? Wir kommen zurück, erzählen einander, ja, ich war da in den Ferien, da und da. Das ist nichts Schlechtes. Aber wie oft ist unser Fokus, und ich nehme mich selber mit rein, wie oft erzählen wir, was Gott in unserem Leben tut? Wie oft erzählen wir es unseren Kindern? Gideon war in einer gottlosen Gesellschaft, hatte das Wort Gottes nicht wie wir. Aber er hatte Eltern, Freunde, Familie, auf der er sich verlassen konnte. Und er wusste von den Geschichten von Mose. Ist das nicht etwas Wunderbares? Er wusste davon. Lass uns Menschen sein, die davon erzählen. Lass uns Menschen sein, die von den Wundern Gottes erzählen. Wir lassen uns so oft und so schnell ablenken. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wer hat vom letzten Abendmahl in Kombination mit Olympia gehört? Wo sie bei der Olympiafeier das letzte Abendmahl gefeiert haben. Und so schnell sind wir Christen darin, dass wir uns aufzürnen und sagen, das geht doch gar nicht. Und ich glaube, da sind wir uns einig, es geht gar nicht. Aber ich habe eine Frage an dich. Warum sprechen wir nicht darüber, was das Abendmahl für dich und für mich bedeutet? Warum sprechen wir nicht darüber, über die Kraft vom Abendmahl? Wir sind so gut, Dinge nachzuplappern. Es interessiert doch niemand. Es interessiert schon lange die Welt nicht mehr, was wir Christen hier machen. Und wir sprechen dann von dem, was sie machen. Lass uns Menschen sein, die davon erzählen, was Gott tut in unserem Leben. Was Gott tut. Und ja, es ist nicht in Ordnung. Und ich finde es auch nicht cool. Aber was wollen wir tun? Lass uns darüber sprechen, wie Jesus dich am Abendmahl geheilt hat. Lass darüber sprechen mit deinem Arbeitskollegen, warum dir das Abendmahl persönlich wichtig ist. Warum es dich berührt, was es in deinem Leben bewirkt. Und plötzlich sind wir an einem Punkt, wo wir vielleicht merken, ja, es hat gar nicht so Einfluss auf mein Leben. Ich stehe an diesem Punkt, wo ich merke, ja, ich nehme das Abendmahl, aber es hat gar nicht so einen Impact. Und ich wünsche mir, dass das, wovon die Bibel spricht, einen größeren Einfluss hat auf mein Leben. Dass es von dem spricht. Und so schnell sind wir darin, über andere Dinge, die Nonsens sind, zu sprechen. Nimm den Mund voll. Nimm den Mund voll mit dem, was gut ist, was Gott in deinem Leben getan hat. Wovon spricht dein Leben? Wovon spricht dein Leben? Wovon spricht dein Leben? Dein Leben spricht. Es spricht Bände. Aber von was spricht es? Wenn du morgen stirbst, wie haben dich die Leute in Erinnerung? Ist dein Leben gekennzeichnet von Bitterkeit? Von Unversöhntheit? Von Wut? Von Passivität, von Jammern und Murren. Wir Schweizer haben alles. Aber Olympiagold haben wir im Jammern und Murren. Viele kamen nie ins verheißene Land, weil sie gemurrt haben und gejammert haben. Von was spricht dein Leben? Und ich ich spreche heute Morgen nicht von oben herab, weil ich etwas Besseres bin. Ich spreche heute Morgen vor allem zu mir. Mit was ist dein Herz gefüllt? Mit was ist dein Herz voll? Heute Morgen ist ein Morgen, wo du Bitterkeit loslassen kannst. Wo du Unversöhntheit loslassen kannst. Wo du Wut loslassen kannst. Wo du dein Leben aufräumen kannst. Weil Jesus da ist. Du musst nicht etwas spielen oder dich anstrengen. Du darfst abgeben und Neues empfangen. Matthäus 12, 34 steht, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Dein Mund spricht von dem, was in deinem Herzen ist. Ist das nicht was Wunderbares? Eigentlich ist es was Wunderbares. Wenn du voll bist mit dem, was Jesus in deinem Leben getan hat, dann musst du dir gar nicht mehr überlegen, ob du deinen Nächsten von Jesus erzählst. Es passiert einfach. Von dem das Herz voll ist, schwappt der Mund über, sagt die Bibel. Ganz einfache Bibelstelle zum Merken, Matthäus 1, 2, 3, 4. Und noch ein Komma machen. Genau. Lass uns Menschen sein, die erzählen unseren Kindern, die unseren Freunden erzählen, was Gott tut in unserem Leben. Mein zweiter Punkt ist, überwinde. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, wo du nicht stolz darauf bist. Wir hatten heute Morgen den Eindruck, dass Menschen hier sind. Du weißt eigentlich, dass du Dinge hast in deinem Leben, die aufgeräumt werden müssen. Aber du lässt es nicht zu. Und ich möchte dir eine geistliche Dimension erklären. Wenn du heute Morgen das Gebet sprichst und sagst, Jesus, du darfst mein Leben aufräumen, wird, wenn du es die Türe öffnest von dieser Kammer, wird Licht drin sein, weil Jesus schon drin ist. Jesus ist Licht. Du wirst nicht alleine dorthin gehen, weil Jesus ist schon dort. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Dinge hast in deinem Leben, dann räum dein Leben auf. Wir haben verschiedene Tools in unserer Kirche. Wir haben ein Get-Free-Angebot, wo du Dinge ablegen kannst. Das ist ein 10-wöchiger Kurs. Ich möchte dich ermutigen, diesen zu machen. Aber es ist nicht nur ein Kurs, es ist ein Lifestyle. Wir sind Nachfolger Jesu und wir wollen alles hinter uns lassen, was nicht nach dem ist, was Jesus uns vorgelebt hat. Nicht, weil wir müssen. Da ist deine Freiheit parat. Da ist deine Freiheit parat, die nur Gott bereithält. Und selbst Gideon hatte Dinge in seinem Leben, die nicht so super waren. Wusstest du, dass er gezweifelt hat? Er war ein Zweifler. Aber er hat es überwunden, überwinde. Richter 6, 15 lesen wir. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich denke mir so eine Aussage. Nachdem, dass du einem Engel unter dem Baum begegnet bist. Wer ist schon mal einem Engel unter der Eiche begegnet? Ich denke mir so, was geht ab in deinem Kopf? Gideon so, dieser Engel hat wohl das Navi falsch eingestellt, falscher Baum, falscher Ort, ich. Hey, wie schnell sind wir da drin, dass Gott uns Dinge auferlegt? Und wir sagen, ich wirklich, bitte der Jüngste und die kleinste Sippe und das. Ich bin nicht so talentiert und hier und da. Kennst du das in deinem Leben? Ja, logisch. Aber Gott in dir bewirkt es. Gott in dir. Lass uns nicht Menschen sein, die bei der Ausrede stehen bleiben. Ah, ich soll das machen. Ja, ich habe es gehört, am Sonntagmorgen in der Celebration. Und am Montag, wenn es dann dran ist, etwas zu klären oder etwas anzupacken, sagen wir, ja, es war halt schon ein bisschen heiß im Raum. Es war vielleicht mehr wegen dem. Sonntag gehen wir raus und sagen, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Und am Montag, ja, ich kleiner Wurm. Ja, vielleicht gleich nicht. Hey, Gideon selber hat gezweifelt. Wir sind die kleinste Sippe. Hast du das Gefühl, Gott interessiert es, wie groß deine Familie ist? Er hat sich nicht deine Sippe ausgesucht, er hat sich dich ausgesucht. So schnell sind wir im Ausreden haben. Ja, ich nie. Ich bin der Jüngste. Ja, umso besser, hast du noch länger Zeit. Ja. Und Gideon war dazu noch ein Angsthase, hast du das gewusst? Er war ein Angsthase. Richter 6, 27 heißt es, Gideon nahm 10 von seinen Knechten und befolgten die Anweisung des Herrn. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst von seiner Familie und von den Leuten in der Stadt. Er war ein Schisser. Ein Angsthase. Von seiner Familie. Wie oft, wie schnell lassen wir uns von unserem Umfeld prägen und denken, was denke ich dir? Was denkt ich da? Was ist eigentlich mit dem? Gideon hat auch das, aber er überwand. Und es ist ja schön, er nahm 10 Leute an seine Seite. Du bist nicht designed, zum alleine unterwegs zu sein. Nimm Leute an deine Seite und überwinde deine Herausforderung. Überwinde das, was sich auftürmt, um das zu tun, was Gott vorhat in deinem Leben. So oft lassen wir uns in Passivität drin festhalten und sagen, ja, ein anderes Mal der. Ja, vielleicht irgendwann. Ja, nicht heute, der morgen. Lass uns Überwinder sein, lass uns gegenseitig ermutigen, dass wir überwinden, dass wir es angehen, dass wir einander ermutigen. Darum komme ich in die Kirche, dass ich ermutigt werde. Dass mir, dass, nicht wegen den Komplimenten oder hier oder da, sondern dass ich ermutigt werde. Wenn ich von dir höre, wenn ich dich sehe, wie du im Glauben unterwegs bist, wie du dranbleibst, wie wir vorwärts schreiten. Jeder von uns hat Baustellen, hast du das gewusst? Jeder. Wir sind sogar alle Sünder. Darum haben wir ja Jesus angenommen, dass er uns hinausreißen kann aus dieser gefallenen Schöpfung und wir eine neue Kreatur werden, damit wir vorwärts schreiten können. Lass uns Menschen sein, die überwinden. Und ich möchte dich ermutigen, mein dritter Punkt, halte fest. Halte fest an Jesus. An was hältst du fest? Wir sind so gut, in Dingen festzuhalten, in Umständen, in Situationen, wo wir sagen, das ist mein safe place, ich halte fest. Aber schau, die Geschichte von Gideon endet tragisch, weil er ist gescheitert. Er hat nicht alles aufgeräumt. Und viele von den Richtern sind am Schluss gescheitert und haben den Lauf nicht so vollendet, wie es Gott gedacht hatte. Und so oft können dich Menschen enttäuschen. So oft wirst du von Menschen verletzt. So oft gehen Menschen andere Wege. Vielleicht bist du heute hier verletzt von Kirche. Verletzt von Menschen in der Kirche. Sogenannte Christen. Auch Christen sind Menschen und machen Fehler. Aber wenn du verletzt wurdest von Christen, von Kirchen, möchte ich mich heute bei dir entschuldigen. Und dir sagen, es tut mir leid. Für das, was Christen dir angetan hat, was Kirche dir angetan hat. Es war nie im Interesse Gottes, dass du verletzt, enttäuscht wurdest, sondern er will immer das Beste für dich. Richter 8, 27. Gideon machte ein heiliges Pfot aus dem Gold und stellte es in seine Heimatstadt Ophra auf. Das Ephod, man kann es auch übersetzen, man weiß nicht genau, was es ist, aber man geht davon aus, es ist ein Abbild Gottes. Und Gideon schuf das. Dieser Dude, wenn du die Geschichte von Gideon liest, denkst du, wie ist das noch mal möglich? Er hat so krasse Wunder erlebt, er ist der Mann, der das Vlies hingelegt hat und dann zu Gott gesagt hat, mach alles rundum nass, außer das Vlies. Und dann, es hat ihm noch nicht gereicht, dann hat er gesagt, mach alles, nur das Vlies nass und alles rundum trocken. Also er hat Zeichen und Wunder gesehen, aber er hat am Schluss von seinem Leben hat er dieses Abbild geschaffen und hat sämtliche Israeliten trieb dort Abgötterei, indem sie das Ephod anbauen. Beteten und es wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Und es geht weiter, Richter 8, 33 und 34. Sobald Gideon tot war, trieben die Israeliten wieder Abgötterei mit den Baalen und machten den Baal Berit zu ihrem Gott. Sie vergaßen den Herrn in ihren Gott, der sie vor allen Feinden ringsherum gerettet hatte. Das Volk Israel war angewiesen auf Gideon. Solange er da war, waren sie einigermaßen auf dem Track. Und als er starb, schweifen sie wieder ab. An was hältst du dich fest? An was hältst du dich fest? Wir sind so gut drin, uns schnell an Menschen zu orientieren, an Sicherheiten, an unserem Bankkonto, an unserem Beruf, an unserem Einkommen. Und lass uns Menschen sein, die sich an Jesus festhalten. Jesus ist der Einzige, der dich nie enttäuschen wird, weil sein Wort wahr ist. Und sein Wort sagt, er lässt dich nie allein. Und Gott ist kein Lügner. Er steht zu seinem Wort. Aber wenn wir uns Sicherheit suchen bei Menschen, bei Kirchen, die alles richtig machen, bei Umständen, dann werden wir enttäuscht. Und enttäuscht beinhaltet, sagt eigentlich, es ist das Ende von einer Täuschung. Du wurdest getäuscht. Die Israeliten wurden am Schluss getäuscht. Sie glaubten, Gideon ist ihr Retter. Und als er starb, war die Enttäuschung fertig. Das Ende der Täuschung. Und sie drifteten wieder ab. Lass uns Menschen sein, die persönlich an Jesus festhalten und sagen, only you. Nur du, Jesus. Wir brauchen Offenbarung. So schnell suchen wir uns Sicherheiten in Gewohnheiten, in Traditionen. Und halten nicht mehr an Jesus fest. Und wir sind herausgefordert als Mitmenschen, dass wir Menschen an Jesus binden. Dass wir unsere Kinder an Jesus binden. Wir werden unsere Kinder enttäuschen, wir werden sie verletzen. Aber wenn wir ihnen helfen, dass sie Jesus kennenlernen können, dass Menschen Jesus kennenlernen können, ihre Hoffnung auf Jesus setzen, dann werden sie durchgetragen. Wir wollen Menschen nicht von uns abhängig machen, sondern von Jesus. Mach dich abhängig von einem starken Gott und nicht von schwachen Menschen. Jesus ist der, der dir Heilung, Wiederherstellung, Versöhnung, Wiedergutmachung bringt. Er ist dein Retter und Erlöser. Er ist der, der deine Krankheit überwunden hat. Er hat sie besiegt. Er ist der, der deine Depression besiegt hat. Er ist der deine Schmerzen und Krankheit getragen hat. Er ist der dein Herz wieder heilen kann. Er ist der uns hilft, Kinder an ihn zu binden, dass wenn sie in die Schule gehen, dass sie in eine Selbstverständlichkeit von Jesus sprechen, wie es diese Welt wieder braucht. Wir überlegen uns so viel, wie können wir etwas bewirken, was können wir tun? Wenn du die Welt verändern willst, geh nach Hause und erzähl dein Kind von Jesus. Erzähle dein Kind von Jesus. Lass uns eine Kirche sein, die eine Generation ins Leben ruft, die auf unseren Schultern aufstehen können. Die nicht neu anfangen müssen, sondern in einer Selbstverständlichkeit mit Jesus unterwegs sind. In einer Klarheit mit Jesus unterwegs sind. Die Hoffnung in diese Welt hineinbringen. Für die Menschen, die es hören wollen. Und es gibt viele Menschen, die es hören wollen. Und steh doch auf, ich möchte am Schluss beten. Und ich weiß nicht, von welchem Punkt du angesprochen bist heute Morgen, hier vor Ort oder auch online. Aber ich möchte dafür beten, dass wir erzählen können. Dass wir einander erzählen können. Dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir von den Wundern und Taten, die Gott tat, erzählen können. Ich möchte dafür beten, dass wir überwinden können. Und ich möchte dafür beten, dass wir unsere Hände Jesus hinstrecken. Bei einem Schluss musst nicht du dich an Jesus festhalten, sondern er wird dich halten, wenn du ihm deine Hände zustreckst. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür. Du siehst, wo wir nicht gut drin sind, vielleicht unseren Kindern von dir zu erzählen. Unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen. Und vielleicht merkst du jetzt in dem Moment, dass so ein Druck über dich kommt. Die Stimme der Verurteilung. Ich möchte, dass du deine Augen geschlossen hältst. Und wenn du merkst, kommt so eine Schwere der Verurteilung oder ich habe es falsch gemacht, eine Anklage, dann heb jetzt deine Hand. Und Jesus, du siehst die Hände, die hochgegangen sind. Und ich spreche die Anklagestimme für nichtig. Ich spreche die Scham bewusst an und sage, du musst weichen im Namen Jesus. Scham, du hast keinen Anrecht. Unser Antrieb ist nie Verurteilung. Unser Antrieb ist nie Anklage. Du bist kein Gott, der pusht, der vorwärts stoßt, der sagt, mach mal. Du bist ein Gott, der uns an der Hand nimmt. Und ich spreche das über dir aus. Es ist etwas, wo von innen herauskommt. Das Erzählen kommt, weil dein Herz voll ist. Und ich spreche aus, dass dein Herz in dem Moment, weil du dich heute gedemütigt hast und gesagt, bei mir kommt Anklage, bei mir kommt Verurteilung, die ist weg im Namen Jesus. Und ich spreche diesen Raum voll Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist bewirkt in deinem Leben, dass dein Mund überschwappt, wie es steht in Matthäus 12, 34. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, was habe ich schon zu erzählen? Jetzt du siehst dort, wo wir stehen, wo wir sagen, was habe ich schon zu erzählen? Wo die Anklage kommt, wo wir das Gefühl haben, wir müssen besser sein. Wir müssen was leisten, um zu dir zu kommen. Jesus, ich danke dir, dass du uns zu Überwinder gemacht hast. Dass du der Überwinder bist in unserem Leben. Dass es nicht um unsere Leistung geht, sondern dass wir dir heute hinstrecken können. Und ich sehe einfach, wie einige Leute so ganz bewusst Topics in ihrem Leben, Themen in ihrem Leben ganz neu Jesus hinstrecken. Und wenn du das bist, mach das ganz bewusst. Ob du es in deinem inneren Auge machst oder ob du es nimmst und hinstreckst. Und diesen Müllsack einfach Jesus gibst und sagst, Jesus, du siehst all den Müll. Du siehst all meine Schuld. Du siehst all meine Last. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wegnimmst heute von uns. Ich spreche Krankheit weg im Namen Jesus. Ich spreche Depression weg. Ich glaube, es ist eine Person da, du leidest unter Depression. Und ich habe den Eindruck, dass der Ursprung Schuld und Scham ist. Dass du Schuld und Scham hast in deinem Leben. Dass sich das zugemüllt hat und dass daraus eine Depression entstanden ist. Und ich spreche dir Vergebung zu. Ich spreche dir schuldfrei zu im Namen Jesus. Gib diese Schuld, die dich knechtet, diese Stimme in dir hin. Sag dir Stopp und sag, ich gebe das ab. Ich bin nicht verurteilt. In Jesu Namen bin ich gerecht gesprochen. Die Bibel spricht davon, dass du gerecht gesprochen bist im Namen Jesu. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Schuld und Scham hat kein Recht in deinem Leben. Und ich sage dem Geist der Depression, er muss weichen in dem Moment. Du hast kein Anrecht mehr. Du bist entlarvt und musst gehen im Namen Jesus. Er ist Sieger über jeden Menschen. Er ist der König aller Könige. Und ich spreche aus, dass wir Menschen sind und du heute da bist und es fällt dir schwer, an Jesus festzuhalten. Dann hemm deine Hände. und sage, Jesus, es fällt mir schwer, mich an dir festzuhalten. Und streck deine offene Hand zum Himmel und sag, danke, Jesus, dass du uns festhältst. Danke, dass du uns festhältst, Jesus. In einer Zeit, wo vielleicht unsere Familie, unser Job, unser Umfeld erschüttert wird, bist du der, der uns festhält. Und ich danke dir dafür.